Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, dem neuen Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
Mein Name ist Kathi und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf der Couch sitzen. Und da sind sie schon länger nicht gesessen, gell Bernie?
Ziemlich lang schon nicht,
ja. Ziemlich lang, ein Dreivierteljahr nicht.
Wow, das weißt du sogar auswendig.
Circa. Ich weiß es nicht. Gefühlt ein Dreivierteljahr. Long time no here. Und wir haben beschlossen, dass wir jetzt noch einmal einen Anlauf nehmen. Genau. Ja, wir haben dazwischen ganz viel Post bekommen, E-Mail, Post, elektronische Post von Menschen, die gesagt haben, was ist los? Aber wir haben ja im Vorfeld immer mal wieder schon angekündigt, dass wir uns ganz langsam und sacht dem Ende nähern. Und jetzt nähern wir uns wirklich ganz langsam und sachte Ende. Ich habe da ein kleines trauriges Japsen gehört. Dieses kleine traurige Japsen, das kommt von unserem heutigen Gast, Florian Schmitzberger. Lieber Florian, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Schon mal da. Ich habe nachgeschaut auf der Couch Nummer 12. Warst du schon mal da?
Genau.
Ganz am Anfang.
Ganz am Anfang, gell? Genau, ja. Jetzt bist du wieder da, aber weil es so lange her ist, bitte ich dich trotzdem, dich einfach nochmal vorzustellen.
Okay, gut. Zunächst, wie gesagt, danke für die Einladung. Wie würde ich mich vorstellen? Also mein Name ist Dr. Florian Schmitzberger. Ich würde sagen, ich bin ein Januskopf. Also ein Januskopf ist ein Kopf mit zwei Gesichtern. Die zwei Gesichter bringen quasi meine zwei beruflichen Standbeine zum Ausdruck. Zum einen bin ich Psychotherapeut, arbeite in freier Praxis, habe so eine, würde ich sagen, so eine Zweidrittelpraxis. Und zum anderen habe ich Philosophie studiert, promoviert und arbeite sehr gerne wissenschaftlich. Das mache ich so quasi in der verbliebenen Zeit meiner Arbeitswoche. Und also würde ich sagen, das, was ich erlernt habe durch mein Studium, ist sehr viel, also da geht es um Theoriebildung, um konzeptuelle Forschung, so die Theorien, mit denen wir arbeiten, wenn wir Psychotherapie betreiben. Und in dem Rahmen habe ich halt verschiedene wissenschaftliche Aktivitäten, sowas wie Lehre an einer Medizinuni oder jetzt dann recht jung, recht neu im psychotherapeutischen Bereich. Ich organisiere Workshops im Feld der Psychotherapie, ich habe einen methodenübergreifenden Lesekreis, ich bin mit dem Organisationsteam für die große Humanistentagung 2024. Ja, und ich würde mich so beschreiben, ich bin leidenschaftlich gern Psychotherapeut, ich bin leidenschaftlich gern Philosoph und diese Mischung finde ich auch eine große Bereicherung in beide Richtungen und genau, das bin ich, das mache ich.
Zweidrittelpraxis ist schön, gell?
Ja,
stimmt. Was wäre denn eine Dreidrittelpraxis?
Eine Dreidrittelpraxis würde so heißen, quasi, dass ich Vollzeit quasi als Psychotherapeut arbeite und keine Ahnung, irgend sowas, 25 plus Gespräche die Woche habe. So würde ich mal sagen, volle Praxis.
Wirklich? Eine Vollzeit bei über 25? Oh Gott.
Ja, also,
wie viele Stunden machst du in einer Zweidrittelpraxis?
Wie viel mache ich in etwa so, ja, pro Woche ungefähr 16 bis 20 Gespräche? So.
Das wäre für manche Kolleginnen, inklusive moi, schon eine Dreidrittelpraxis, aber gut.
Ja, schon.
Ja, naja, ich mache auch andere Dinge nebenbei, aber ja, ambitioniert. Florian.
Klar.
Es gilt auch diesmal wieder, was bei unserer letzten Begegnung gegolten hat. Wir haben dich gebeten, eine Fallgeschichte mitzubringen. Und ich hoffe, du hast einen Hosensack und wirst uns den gleich präsentieren.
Sehr gerne. Kann ich dann quasi auch gleich sagen, was ich euch mitgebracht habe. Also einen Fall, eine konkrete Fallgeschichte. Und anhand dieser Fallgeschichte möchte ich einfach einen ganz bestimmten Zugang zur Psychotherapie veranschaulichen. Also es geht nicht nur um den Fall. Ich möchte auch einen psychotherapeutischen Akzent zeigen und anschaulich machen. Und zwar nämlich dort, wo es um existenzielle Therapie geht und wo es um so etwas geht wie existenzielle Verletzbarkeit. Genau. Die Fallgeschichte, die ich mitbringe, das ist so in etwa, ist eine junge Klientin, die war schon vor einigen Jahren bei mir, für ein bisschen weniger als 2 Jahre, ist mit einem Nein zum Leben in die Psychotherapie gekommen und mit gut 2 Jahren Psychotherapie hat sich das im gemeinsamen Arbeiten transformiert in ein doch recht klares Ja zum Leben. Die Klientin hat einen biografischen Hintergrund. Sie hatte in ihrer Jugend, in ihrem jungen Erwachsenenalter mit einer Essstörung zu kämpfen. Da ging es um das Thema Kontrolle, um Zwänge, Ängste. Und zum Zeitpunkt, als sie gekommen ist in die Psychotherapie, war die Essstörung eigentlich kein akutes Thema mehr. Sie war eher mit Ängsten beschäftigt. Und Ängste war das, was sie in die Therapie gebracht hat. Und ich möchte so ein bisschen mit einem philosophischen Blick drauf schauen, also dort, wo es um so etwas geht wie existenzielle Verletzbarkeit oder existenzielle Hellhörigkeit. Genau, und ich meine, so auch wie beim letzten Mal oder auch quasi wie es zum Podcast gehört, geht es mir darum eben auch zu sagen, es geht hier um einen Fall, nicht um die konkrete Einzelperson, sondern es geht um eine Fallgeschichte, anhand der ich einfach einen bestimmten Zugang zur Psychotherapie veranschaulichen möchte. Ich werde auch mehrere Anonymisierungsstrategien verwenden, damit die konkrete Person einfach nicht identifizierbar ist und geschützt ist.
Yes, wunderbar, vielen Dank. Existenzielle Hellhörigkeit, da wäre ich gleich hellhörig. Aber ich halte mich noch ein bisschen zurück. Fang einfach mal an.
Okay. Ich möchte es gerne so machen. Ich würde gerne mal mit der Fallgeschichte anfangen, so ein bisschen so die Person umreißen mit der Geschichte und den Themen, mit denen sie gekommen ist. Dann möchte ich gleich ein bisschen auch eine fachliche Reflexion einflechten, so auch für zum Zugang und was relevant ist. Und dann, je nachdem, wie es mit der Zeit ausgeht, dann noch den Prozess der Therapie dann einfach darstellen. Genau, das wäre so, was ich mitgebracht habe.
Das ist ein super Plan.
Gut.
Yes, right on.
Gut, wunderbar. Also, die Klientin, die ich mitbringe, ist eine junge erwachsene Frau, Mitte 20, kommt aus Deutschland, arbeitet in einem Unternehmen in der Baubranche, hat dort Führungsverantwortung. Ich würde sie beschreiben als ehrgeizig, entschlossen, mit einfach einer Willenskraft. Sie war fast 2 Jahre, wie gesagt, in der Psychotherapie bei mir für etwa 50 Einheiten. Der therapeutische Prozess ist mittlerweile zu Ende und auch schon ein bisschen Zeit seither vergangen. Die sie in die Psychotherapie mitgebracht hat, waren vor allem Ängste, also so Verlust der Eltern, Angst vor der Klimakatastrophe, Angst vor Weltuntergang und so im Wahrnehmen hat sich gezeigt, so eine Tendenz zum Katastrophieren. Wie gesagt, im Hintergrund ist auch noch wichtig, das ist eine Essstörung, hatte sie eine Essstörung, eine jugendliche Anorexie, war deswegen auch langjährig über fast, wenn ich es richtig im Kopf habe, 8 Jahre in einer Verhaltenstherapie und hatte zum Zeitpunkt, als sie die Therapie bei mir begonnen hat, wieder ein gesundes Essverhalten, also das war keine akute psychische Erkrankung mehr. Aber ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, dass ein Hintergrund auch der Angstthematik. Vielleicht auch noch zu sagen, mit welchen Anliegen ist sie in die Therapie gekommen. Ich fasse das jetzt, ich möchte das einfach so fürs Narrativ einfach so mal recht klar benennen. Das ist nicht, alles, was ich jetzt sage, war nicht gleich von allen Anfang an so klar. Das hat sich erst im Laufe des Prozesses gezeigt. Ich mache das jetzt einfach nur mal zu zeigen, so in welche Richtung die Therapie gegangen ist. Zum einen wollte die Klientin mit ihren Ängsten besser umgehen. Sie wollte ein anderes Selbstverhältnis, eine bessere Beziehung zu sich. Sie hat von sich aus im Laufe der Therapie gesagt, sie möchte gern deutlicher Ja zum Leben sagen können. Eine Formulierung, die ich besonders schön gefunden habe, war, ich möchte mich von meinen Eltern trennen und ich möchte mehr Selbstsicherheit im Kontakt mit anderen haben. Das waren so die Anliegen der Klientin im Laufe der Therapie. Wie gesagt, die Klientin hatte schon Therapieerfahrung. Sie war in etwa 8 Jahre bei einer Verhaltenstherapie. Durch die Psychotherapeutin war sie imstande, wieder normal zu essen. War auch eine wichtige Person. Sie hat gesagt, sie hat das so formuliert, es war die einzige Person, der ich vertrauen konnte. Und genau, das ist mal in etwa so die Person, die damals zu mir in die Psychotherapie gekommen ist.
Florian, darf ich reinfragen? Mhm. Kurz? Ja, weil wenn zu mir jemand kommt und im Erstgespräch oder relativ bald einmal stellt sich raus, da sagt jemand, ich möchte gern Ja zum Leben sagen, Da geht mir vielleicht noch nicht das rote Alarmlicht an, aber zumindest mal das gelbe. Mhm. Wie war denn das bei dir?
Ich muss es zugeben, ich kann mich nicht mehr ganz so klar daran erinnern, weil der Prozess schon recht längere Zeit zurückliegt. Der Therapieprozess hat vor allem einmal damit begonnen, dass die Klientin doch mit einem sich gewissen Widerstände gezeigt haben, so sich auf die Therapie einzulassen, sich auf Veränderungen einzulassen, wohl unter dem Vertrauten zu leiden, aber dann doch beim Vertrauten bleiben zu wollen. Und das heißt, am Anfang ging es eigentlich vor allem eher so daran zu arbeiten, so ja, mal eine therapeutische Beziehung und auch eine therapeutische Motivation oder eine Therapiemotivation. So.
Okay, aber es klingt nicht so, als ob du dir große Sorgen um sie gemacht hättest.
Prinzipiell eigentlich nicht. Ich würde sagen, so dieses Nein zum Leben, das da war, es war so ein bisschen eingebettet. Also die Klientin hat sich immer so gerne mit Tod auseinandergesetzt. Sie hat das mal beschrieben, das ist wie ein Radio im Hintergrund, ging gerne auf Friedhöfe und das war einfach ein Thema, mit dem sie sich beschäftigt hat. Und Moment, ich muss es noch kurz ein bisschen ordnen in der Erinnerung. Ich weiß, dass sie auch mit diesem Zugang, diesem Fokus auf Sterblichkeit und Fragen rund um den Tod sich auch ein bisschen komisch vorgekommen ist, so ein bisschen anders als die anderen, nicht so ganz wahrgenommen und akzeptiert. Und ich würde sagen, dieses Nachdenken, das wird, also ich würde es so beschreiben, das war auch einfach der Hintergrund für, also in den Therapiegesprächen, diese Affinität, diese Bereitschaft, sich mit Sterblichkeit, einfach auch unsere Endlichkeit auseinanderzusetzen. Und ich habe dieses Nein zum Leben jetzt nicht so suizidal verstanden, so akute Not, sondern einfach, das ist genau das, was ich quasi vorstellen möchte oder auch zeigen möchte, dass es einfach eine existenzielle Hellhörigkeit. Ich habe hier, wenn ich die Begriffe verwende, habe ich hier Philosophinnen oder also zwei Personen im Hintergrund, zum Beispiel die Daseinsanalytikerin Alice Holzhey-Kunz oder auch den Psychiater und Philosophen Thomas Fuchs. Beide haben quasi beide Kompetenzen, sowohl die philosophische als auch die psychotherapeutische. Und die sprechen eben, wie gesagt, von einer existenziellen Hellhörigkeit. Und das meint so, dass Menschen nicht nur mit den aktuellen Themen so der Lebenswelt und des Lebensalltages beschäftigt sind, sondern darin so einfach eine gewisse Abgründigkeit vernehmen können und damit beschäftigt sind. Eine Abgründigkeit soll heißen, dort, wo wir auf so etwas wie die Conditio Humana stoßen, so die Grundbedingung, dass wir einfach menschliche Wesen sind und was dazu alles dazugehört, so die größeren, halt wie gesagt, existenziellen Themen, also Freiheit, Verantwortung, schuldig werden, einen vergänglichen Körper zu haben, mit Sterblichkeit, mit eigener Sterblichkeit, mit der Sterblichkeit anderer konfrontiert zu sein. Und das sind halt Menschen, die so eine Hellhörigkeit haben, für die sind diese Themen sehr deutlich und prägnant spürbar. Ich möchte es auch gar nicht irgendwie idealisieren, sodass jetzt also eine existenzielle Hellhörigkeit jetzt irgendwie was Besonderes ist oder ein übergewöhnliches Vermögen, das bitte nicht. Ich würde es eigentlich eher ambivalent beschreiben. So eine existenzielle Hellhörigkeit ist Fluch und Segen zugleich. Ja. Weil auf der einen Seite ist es Segen, weil ich würde sagen, die Menschen doch einen sensiblen und sehr differenzierten Zugang zum Leben haben, eine feine Wahrnehmung gegenüber dem Leben. Und ich würde sagen, dass quasi die produktive, die schöne Seite sehr intensiv in eine Lebendigkeit hineinkommen. Und die Kehrseite davon ist halt schon auch eine besondere Vulnerabilität, so auch einfach ein Leiden an dieser Abgründigkeit, die uns als Menschen ausmacht und die einfach auch mit den Zumutungen unseres Daseins deutlicher konfrontiert sind. Und insofern würde ich sagen, es ist Fluch und Segen zugleich.
Ich meine, unser Eins trifft es ja nur ab und zu, gell, Bernie? Ab und zu kommt man in so Situationen, da wird einem das wahnsinnig bewusst, ob ein Angehöriger stirbt oder ob man einen Unfall miterlebt oder irgendeine Katastrophe im Umfeld ist oder in den Medien oder so. Also es gibt ja immer wieder, den von Corona sicher auch, immer wieder so eine Anlässe, die uns das in Erinnerung rufen. Aber Menschen mit einer existenziellen Hellhörigkeit, denen ist das immer so ein Gewahr, ne? So?
Mhm.
Ja.
und diese Themen, ich kann vielleicht, ich wollte es erst ein bisschen später also erläutern, aber ich kann vielleicht so ein bisschen auch das fachliche Konzept dahinter einfach erläutern, so um auch zu zeigen, so um so ein bisschen mehr auszudifferenzieren. Also ich möchte vielleicht noch ein paar Beispiele zeigen, woran so eine existenzielle Hellhörigkeit sichtbar wird. Also das ist so, wie du jetzt auch gesagt hast, zum Beispiel, wenn man mit kritischen Lebensereignissen wie dem Verlust von Angehörigen konfrontiert ist. Es kann aber auch anders sein. Ich hatte zum Beispiel mal einen Klienten, der war, ich zitiere jetzt in seinen Worten, so mit der Schuld konfrontiert, meine Lebenszeit nicht gut zu nutzen. Ein Klient, der war Ende 20 und hat dann schon auch damit sehr beschäftigt, so diesen Anspruch auch immer wieder wegzuschieben, dass er sich um sein eigenes Leben kümmern muss. Und das hat ihm schon auch einige Leidenszustände bereitet. Oder wenn zum Beispiel eine Klientin dann sagt so, ich möchte mich eigentlich am liebsten aus der Welt zurückziehen. So nicht heißen, ich will mir das Leben nehmen, sondern ich will so, tu mir mit diesem Leben, mit dem ich so einfach konfrontiert bin, bin ein bisschen überfordert, ich möchte mich da eigentlich rausnehmen. Und das würde ich sagen, das sind halt so, ja, schon so existenzielle Erfahrungen, um die es einfach geht. Wie gesagt, so auch nur das Gefühl so, ich fühle mich schuldig, meine Lebenszeit nicht gut zu nutzen. Und das sind üblicherweise, wie gesagt, so überfordernde Erfahrungen. Die sind auch nicht abstrakt, man muss jetzt nicht Philosophie studiert haben, um das beschreiben zu können, sondern das sind einfach Erfahrungen, die üblicherweise eingeschrieben sind in konkrete lebensweltliche Erfahrungen. Thomas Fuchs hat in einem Beitrag also zur existenziellen Verletzbarkeit das so formuliert, diese Themen sind für gewöhnlich unter dem Schleier der Alltäglichkeit, nein, mal anders, Moment, er hat es so beschrieben, als eine Ungeborgenheit der Existenz. Es sind also für gewöhnlich unter dem Schleier der Alltäglichkeit liegt hier eine verhüllte oder kommt eine verhüllte Ungeborgenheit der Existenz zum Vorschein. Das ist so das Zitat. Mhm. Und es sind Gefühle der Angst, Gefühle der Schuld, Gefühle der Scham, des Ekels, der Leere, der Langeweile oder auch der Fremdheit, in denen diese existenzielle Abgründigkeit aufbrechen kann und so als tiefere Schicht. Habe hier noch ein anderes Zitat, das ist auch noch von Thomas Fuchs aus dem Beitrag, er beschreibt es so, der existenziell vulnerable Mensch spürt die Abgründigkeit dieser Affekte und Stimmungen mehr als andere und versucht, ihrer existenziellen Beunruhigung zu entgehen.
Okay. Und deine Klientin, die war also eine von diesen beschriebenen Personen, genau. Die hat einfach so einen, wie soll ich sagen, einen neunten Sinn gehabt, dafür, dass das Leben endlich ist, dass das Leben kostbar ist, dass das Leben verletzbar ist, mhm, und keine Selbstverständlichkeit.
Genau, und halt auch mit dem Thema Macht, Ohnmacht, Handlungsmacht, Selbstwirksamkeit sind auch noch die Themen, die einfach da hineinspielen. Und wie soll ich sagen, klassisches existenzphilosophisches Thema, Freiheit, Verantwortung, ich würde noch ergänzen, Handlungsmacht. Das ist so das Paket.
Das ist eh immer schwieriger, es trifft uns ja alle, aber meistens denkt man gar nicht drüber nach.
Und darf ich auch noch kurz fragen, wie ist es mit der Freiwilligkeit? Weil das kommt bei mir in der Praxis immer wieder vor, dass ich da Menschen sitzen habe, die halt sagen, naja, ich möchte mein Leben jetzt beenden, weil ich habe es mir auch nicht selber ausgesucht, ich wurde ja quasi nicht gefragt. Wird das auch so unter die existenzielle Hellhörigkeit fallen?
Naja, ich würde sagen schon auf jeden Fall. Also so quasi ist ja eine existenzielle Grunderfahrung, wie du sagst, mein Leben habe ich mir nicht ausgesucht. Bei Heidegger heißt es in Sein und Zeit, das ist er nennt es halt Geworfenheit. Wir sind, also der Grund unseres Lebens bleibt uns verschlossen, den haben wir auch nicht ausgesucht. Also wir sind uns selbst widerfahren, wir stoßen uns selber zu.
Ja.
Ich bin mir passiert, das ist ein schöner
Satz. Ja, das finde ich gut.
So wie wir einander passiert sind.
Ja.
Okay. Also, deine Klientin, wie tust du? Bist du an einem relativ hohen Zeitpunkt der Therapie sozusagen dieses Konzept schon anbieten oder hast du das heimlich im Hosensack und holst das nur für dich selber raus zwischen den Stunden oder wie?
Also, kann ich mir das vorstellen? Also wie tue ich das? Also ich würde sagen, Das ist, wie beschreibe ich es? Also ich würde sagen, in der Psychotherapie rede ich anders, als wenn wir jetzt hier einfach reden, auch ein bisschen quasi einen fachlichen Überbau mit einbringen können. In den Gesprächen rede ich natürlich so, wie es einfach so ein bisschen mehr alltäglich und wie es auch so im Rahmen der Möglichkeit mit den Klientinnen liegt. Da komme ich jetzt auch nicht mit philosophischen Überlegungen oder Konzepten daher. Die wirken eher im Hintergrund. Also das ist so eine philosophische oder phänomenologische Anthropologie, die ich im Hintergrund habe. Das war quasi auch immer Schwerpunkt meiner universitären Arbeiten. Das ist so mein Kompass einfach im Hintergrund.
Aber ich finde diesen Begriff sehr schön, existenzielle Hellhörigkeit. Den finde ich jetzt auch gar nicht so wissenschaftlich oder so philosophisch oder so kompliziert, sondern mit dem könnte man ja auch vielleicht auch als Klientin was anfangen.
Da kommt die Systemikerin in dir durch. Ich merk's.
Also ich würde sagen, also als Gestalttherapeut, ich sehe das sehr prozessorientiert, dort, wo es sich im Prozess ergibt und wo es sinnvoll ist. Also würde ich schon sagen, ich sehe das als, ich würde das, was Sie beschreiben, also auch als existenzielle Hellhörigkeit beschreiben und dann halt auch ein bisschen erläutern, aber jetzt nicht so, ich sage jetzt mal, in extenso wie wir, wenn wir jetzt ein bisschen mit einem fachlichen Blick auf die Psychotherapie drauf schauen. Ja. Also schon so, weil es relevant ist, aber wie gesagt, so, wir reden ja jetzt in einem anderen Kontext.
Okay, aber du holst sie schon dort ab und sagst, ja. Ich habe so den Eindruck, wenn ich Ihnen zuhöre, Sie haben so eine existenzielle Hellhörigkeit.
Genau. Und sage auch dazu, ich meine, ich sehe es ja auch in meiner Praxis, das haben nicht so viele Menschen. Okay. Also so mit diesen existenziellen Fragen beschäftigt zu sein, wie gesagt, das ist mit keiner Wertung verbunden, weil das ist Fluch und Segen zugleich. Möchte einfach sagen, so, weil die Leute, die so etwas haben, die sind ja auch immer wieder damit konfrontiert, die anderen verstehen mich nicht. Die finden mich dann komisch oder absurd, ich bin eine dunkle Seele oder schwarz oder anders oder dergleichen.
Depressiv.
Genau. Und eigentlich sind eher so mit solchen Entfremdungserfahrungen konfrontiert. Und wenn ich dann sage, ich habe einen Namen dafür, also existenzielle Hellhörigkeit, ich verstehe sie darin, es ist mir verständlich, womit sie darin beschäftigt sind, ist es üblicherweise so, dass es eine Erfahrung von Anerkennung ist und auch eine Erfahrung von, ich bin nicht allein, ich bin nicht komisch, sondern es gibt andere Leute, die das auch haben und teilen. Und ich würde sagen, das ist meiner Erfahrung nach gerade für Leute, die so eine existenzielle Sensibilität haben, einfach auch oft was Wichtiges, nämlich die Erfahrung zu machen, anerkannt zu werden und verstanden zu werden in der eigenen Wahrnehmung. Dass es auf einmal nicht nur ich erlebe es so, sondern wir erleben es so. Es ist eine gemeinsame und geteilte Wahrnehmung.
Und es hat sogar einen Namen, gell? Das kann ja unglaublich entlastend sein. Das ist nicht ich, weil ich spinnert bin, sondern es hat, das ist etwas. Teile halt das mit anderen, dieses Phänomen. Schön.
Ich sehe gerade, dass ich Gänsehaut bekomme, also ja.
Ja.
Genau.
Ja, also ich glaube, das sind Magic Moments, gell, Florian? Weil du sagst, Gänsehaut fällt mir auch ein, so Momente, wo man so das Gefühl hat, dass man Klientinnen so plötzlich so in der Seele erkennt und anerkennt. Und die fühlen sich dann auch so erkannt und anerkannt. Das sind wirklich Gänsehautmomente.
Also ich kann auch sagen, das ist quasi auch das, was ich in meiner Arbeit als Psychotherapeut einfach so mag. Also ich bin, wie gesagt, leidenschaftlich gern Psychotherapeut und auch einfach Menschen so in dieser Vielfalt und auch Tiefe sehen zu bekommen, ist einfach ein Privileg unseres Berufs. Ich sage das auch gerne so, also ich habe früher sehr gern Dostojewski gelesen und Dostojewski hat ja einerseits doch auch ist ja ungeheuer beeindruckend, also so die Vielfalt an Persönlichkeit und auch die Abgründe einfach des Menschseins, die er mit seinen unzähligen Figuren erkundet, das hat mich immer beeindruckt. Und ich würde sagen, Psychotherapie ist wie Dostojewski lesen, nur interaktiv.
Psychotherapie. Ich muss jetzt sickern lassen. Jetzt der Bedarf, die würde mir aufs erste Schnippchen nicht einfallen. Aber ich lasse die mal so stehen. Florian, jetzt ist ja sozusagen damit die Therapie noch nicht gelungen. Ne? Nur weil man sozusagen sagt, ich höre sie, ich verstehe sie, ich glaube, sie sind noch gar nicht allein damit. Geht es ja noch nicht besser.
Oder? Genau, das stimmt. Ich umreiße vielleicht noch auch ein bisschen so, was denn so die zentralen Themen in der Therapie waren und dann auch um zu zeigen, was ist denn jetzt existenzielle Therapie, wie entfaltet sich das im Prozess über fast 2 Jahre. Ich würde mal so anfangen, ich denke, wie gesagt, das, was primär im Vordergrund war, waren auf jeden Fall eben die Ängste der Klientin. Das waren eben so diffuse Weltuntergangsängste, die Sorge, die Welt wird untergehen, würde sich anfühlen, so wie der Tod von den drei Großeltern. Durch den Tod wird das Haus leerer, war die Formulierung der Klientin. Es sind auch andere Todesängste, nämlich die Eltern könnten sterben, sie selbst könnte sterben. Die Ängste, mit denen sie beschäftigt waren, die kamen in Wellen und hatten auch wechselnde Inhalte. Die Klientin hatte zwei Strategien, um mit diesen Ängsten umzugehen, nämlich einerseits regelmäßig zu kiffen, Gras zu konsumieren. Das war einfach ihre Strategie, wenn die Ängste zu groß geworden sind. Und die andere war früher einfach die Magersucht, nämlich die Angst, dick zu werden, hat sie über die Magersucht kontrolliert. Das waren so das Spektrum der Coping-Strategien, die ihr zur Verfügung gestanden sind. Das mal, wie soll ich sagen, also ein Aspekt der Themen. Zweiter Thema, und ich springe es deswegen, weil es auch wirklich wichtig ist für den Verlauf, ist eben ihr Cannabiskonsum. Nämlich die Klientin, wie gesagt, hat regelmäßig gekifft als Strategie gegen ihre Ängste. In ihrer letzten Therapie war es so, dass, also bei einer Verhaltenstherapeutin, da gab es strenge Regeln. Sie durfte nicht eingeraucht in die Therapie kommen, sie musste gestehen, wenn sie konsumiert hat und auch Stunden absagen, eben wie gesagt, wenn sie in einem Zustand in die Therapie kommen würde. Und ich bin ihr da einfach mit einer anderen Haltung begegnet. Ich habe das mit zwei Psychiater, mit einem Psychiater und einer Psychiaterin abgesprochen, so ein bisschen, ich muss zugeben, da habe ich keine Expertise und so wie ich in meinem Arbeiten das einfach immer mache, wenn ich mich wo nicht auskenne, frage ich nach, entweder in der Supervision oder bei Expertinnen, die sich einfach in der speziellen Frage auskennen. Und in dem Sinne habe ich mich eben auch bei einem Psychiater und einer Psychiaterin erkundigt, wie die denn das einschätzen, so den Konsum von Cannabis. Und nach Rücksprache mit denen habe ich das mit ihr so besprochen, also ich lasse die Verantwortung bei ihr, ob sie kifft oder nicht, liegt bei ihr. Sie ist sich eh bewusst, eh wie jeder, zu viele Substanzen können schädlich sein, aber ich lasse die Verantwortung bei ihr, sie muss auch nicht gestehen oder der etwas, ich lasse einfach Raum dazu. Warum tue ich das? Mache das auch bei anderen, wenn es um Suchterkrankungen geht oder, ich meine, sagen wir so, bei Alkoholerkrankungen, da habe ich ein bisschen mehr Erfahrung, da bin ich auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie beschäme oder sanktioniere oder strafe jetzt durch Blicke oder Kommentare, sondern das Anliegen ist es eigentlich eher, einen Raum aufzumachen, wo es möglich ist, über den Konsum zu reden. Warum konsumieren die Leute? Welche emotionale Bedeutung hat beispielsweise das Cannabis? Welche Bedeutung hat zum Beispiel eben der Alkohol oder andere Substanzen? Und mir ist es da Anliegen, wie gesagt, einen Raum zu schaffen, wo es möglich ist, hier in Ruhe einfach darüber reden zu können, um einfach mit den Klientinnen dorthin zu kommen, wo denn einfach die Probleme liegen. Weil üblicherweise hat der Konsum ja, wie gesagt, eine emotionale Bedeutung. Und so habe ich das bei ihr auch gemacht. Und das war insgesamt auch, wie sich am Ende des Therapieprozesses gezeigt hat, eine sehr wichtige Rahmenbedingung für die Klientin. Ja, ich lasse jetzt noch die Pointe offen, ich lasse hier noch einen kleinen Cliffhanger. Ich lasse es deswegen offen, um noch ein bisschen die Dramaturgie einfach zuzuspitzen, weil ich meine, das hat nämlich insgesamt, ich habe wie gesagt die Verantwortung bei ihr gelassen, sehenden Auges. Und damit, das ist, würde ich sagen, auch einfach eine Kontraststrategie zu dem, was sie kennt. Damit sind wir auch beim Thema Macht und Kontrolle. Kontrolle war halt bei ihr schon ein zentrales Thema. Also Macht und Kontrolle. Sie kennt das aus ihrer Lebensgeschichte. Seit mal von ihren Eltern ist sie schon in der Kindheit zu Perfektion und Wettbewerb gedrängt worden, also vor allem im sportlichen Setting. In der Jugend war sie darum bemüht, eben nicht normal zu sein. Das hat sie versucht, über das Körperliche auszutragen. Und auch in der Beziehung zu den Eltern ging es sehr stark um Kontrolle. Die Eltern, die versucht haben, sie zu kontrollieren und ihr Bemühen, aus diesem Kontrollstreben der Eltern auszubrechen. bei ihr ging es in der Gegenwart, war Kontrolle, hat sich ausgetragen über Zeit, sei es mal über starke Planung mit Kalender, die Kontrolle über die Angst durchs Kiffen. Früher war halt einfach die Kontrolle über den Körper durch Essverhalten und den Hunger. Die Essstörung, hat sie selber auch im Laufe des Prozesses beschrieben, war so eine Sabotage gegen die Kontrolle und des Machtanspruchs der Mutter. Sie hat auch immer wieder beschrieben, dass sie doch sehr in Machtkämpfen mit den Eltern verstrickt war. Die Mutter hat versucht, sie zu kontrollieren, die Klientin hat versucht zu rebellieren und versucht auch selbst die Kontrolle zu behalten. Und auch in der Gegenwart war es so, dass das Essen zwar kein großes Thema mehr war, aber dennoch auch immer wieder so, es gab halt ein paar Restbestände, so die Angst, dick zu sein und so Essen nicht so ganz genießen zu können. Das waren, wie gesagt, noch ein paar Restbestände. Und was man hier einfach sieht, das Thema Macht, Kontrolle, Machtzugriff, Rebellion, Behauptung der Autonomie ist ein zentrales Thema in der Biografie der Klientin. Genau. Und damit kommen wir auch vielleicht noch zu einem Punkt. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Haltung zum Leben. Wie gesagt, ich habe es jetzt eh auch schon erwähnt, die Klientin war dann doch einfach stets mit diesem Thema konfrontiert. Das war wieder Radio im Hintergrund und hatte halt eben diese Affinität dazu, sich gerne mit Tod, Sterblichkeit, Friedhöfen einfach zu beschäftigen. Und ich denke, wir haben es zwar schon erwähnt, aber ich möchte es nochmal einbringen, so um zu zeigen, so, das ist so ein bisschen das Panorama, das sind so die Themen, mit denen die Klientin beschäftigt war, und man sieht darin auch, wie diese Themen miteinander verstrickt sind.
Für mich macht das ganz viel Sinn, wenn ich so lange dauernd Angst habe, dass mir das Leben unter den Fingern zerfließt und ich keine Kontrolle über habe und ich beschäftige mich mit meinem eigenen Tod, und dann habe ich zumindest für das Ende eine Art Kontrolle. Ne? Mhm. Eine Art. Wie heißt das bei der PSP in der Hand? Einen Cursor?
Nein. Ein Controller.
Einen Controller in der Hand. Mhm. Genau. Ne? Also ich kann das schon nachvollziehen. Dass man mal, ich meine, den Anfang kann man nicht kontrollieren, aber zumindest das Ende gefühlt. Mhm. Kann man eh auch nicht, gell? Aber gefühlt. Mhm. Ja,
kann es schon. Mhm. Und ich möchte vielleicht noch so die Elternbeziehung einfach ein bisschen beschreiben, um auch wirklich noch so ein Gefühl zu geben oder auch einfach sichtbar zu machen, so worin war die Klientin da verstrickt, was waren denn so wirklich die tiefen existenziellen Konflikte, die sie da einfach beschäftigt haben, auch in ihrer Selbstgestaltung und auch in ihrer Autonomie. Wie gesagt, ich habe es eher auch so umrissen, so die Eltern, ich beschreibe es ein bisschen anders. Die Rolle der Eltern für sie war eigentlich ambivalent. Auf der einen Seite hat sie gesagt, ganz dezidiert, explizit, meine Eltern wissen, was gut für mich ist. Das heißt, so eine große, sei es mal, Affinität dazu, auch so sehr versucht, sich daran zu orientieren, was der Papa von ihr haben möchte, beispielsweise wenn es um ihre Karriere geht, um ihre berufliche Perspektive. Auf der anderen Seite gab es dann halt auch die Konflikte mit den Eltern, dort, wo sie versucht hat, so den Machtzugriff einfach der Eltern auszubrechen. Nur um das auch zu zeigen, so wie haben die Eltern das gemacht, es waren verschiedene Druckmittel, beispielsweise wie nicht mit ihr zu reden, ihr das Wort zu verbieten, Zuneigung zu entziehen, entwerten oder auch einfach eine emotionale Erpressung. Und für die Klientin hat sich das angefühlt, sie hat das so beschrieben, sie habe den Eindruck, dass ihr das Recht abgesprochen wurde, Bedürfnisse zu haben. Ihre eigenen Bedürfnisse hatten wenig Platz, und sie hat auch gesagt, im Laufe der Therapie, in dieser Art und Weise war ihr das bisher nicht bewusst. Erst mit dem, sei es mal, Reflektieren in der vorherigen Therapie und im Anschluss auch in der Therapie bei mir, ist ihr das eigentlich erst so richtig zu Bewusstsein gekommen. Ich habe versucht, das auch so zu beschreiben oder anzubieten, dass sie, für mich hat es sich einfach so gewirkt, dass sie in ihrem Anderssein einfach nicht anerkannt wird und darin einfach auch nicht bestätigt worden ist. Und sie hat gesagt, ja, das entspricht, das ist so einfach auch so ihre Erfahrung.
Wobei, was für mich ist das noch einmal, so wie du das geschildert hast, da hat es mir gerade so die Nackenhaare aufgestellt, weil das ist schon so hart an der Grenze zur psychischen Gewalt, finde ich. Mhm. Ja? Und dann jemanden kategorisch nicht zu validieren, ihm das Wort abzuschneiden, ihm das Wort zu verbieten, das ist ja wirklich hart.
Ja, und um denn das auch noch ein bisschen auch noch so mal ganz konkret werden zu lassen, da gab es eine Situation, wo sie dann zum Beispiel sich gegen ihre Eltern behaupten wollte, Und da ging es darum, sie hatte einen Hund und es ging, die Eltern haben den ein bisschen überfürsorglich behandelt und sie hat gesagt, sie möchte das nicht und sie bittet ihre Eltern darum, ihre Bedürfnisse anzuerkennen. Da ging es nur um die Pflege des Hundes. Und die Szene ist so weit da gegangen, dass die Mutter begonnen hat zu zittern, der Vater ist abwertend geworden, sie sei krank und müsse in die Psychiatrie und Clinton fühlte sich in dieser Situation zu Hause einfach nicht willkommen. Und ich habe, das ist so auch der Hintergrund, wo sie gesagt hat, mit der Therapie, ich möchte mich von meinen Eltern trennen.
Gut so.
Genau. Und das würde ich sagen, das möchte ich auch noch so einbringen, um zu zeigen, wie gesagt, welches Gewicht diese Themen von Macht, Kontrolle, Freiheit, Selbstbestimmung, Anderssein und auch Anerkennung haben. Mhm. Genau.
Ich finde es schön, Florian, weil mit dieser Fragegeschichte, finde ich, zeigst du etwas, was ganz oft so ist, oder Bernie, du wirst mir dann widersprechen oder recht geben, dass Klienten, Klientinnen oft nicht nur so mit einem Thema kommen, sondern mit vielerlei Anliegen oder vielerlei Problemen oder Verstörungen oder Schmerzen oder Verletzbarkeiten. Ja? Mhm. Und ich finde, das sieht man sehr schön bei der Klientin. Es geht einerseits geht es um diese, wie kann sie sich gegenüber den Eltern besser abgrenzen oder besser Stopp sagen und sich diese Zumutungen ersparen. Mhm. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, wie kann sie Sicherheit in der Welt finden. Mhm. In einer Welt, die unsicher ist, ne? Also per se.
Und was Eigenes auch, oder? Genau. Also das finde ich ist auch ganz zentral.
Genau. Und das, wie kann sie es, oder? Yes entwickeln, ne?
Mhm. Ja.
Ja.
Ihr eigenes und ja. Das üblicherweise dann noch anders ist. Darin liegt ihre Alterität, ihr Anderssein.
Genau. Also schön, ne? Okay. Die sind schon verwandt miteinander, aber sie dürfen auch nebeneinander und hintereinander und übereinander und nacheinander behandelt werden, im wahrsten
Sinne. Ja, und ich würde es auch so beschreiben. Also die Metapher, mit der ich gern arbeite, ist die des Mosaiks. Also ich würde sagen, so eine die menschliche Psyche, eine Person ist einfach wie ein Mosaik, das aus vielen Mosaiksteinen, aus vielen Anteilen einfach besteht. Und wenn jemand in die Therapie kommt, dann arbeiten wir, würde ich sagen, so Einheit an Einheit an den einzelnen Mosaiksteinen. Mhm. Das ist ein feines Arbeiten, das sieht man vielleicht noch mit der Zeit nicht, was macht das jetzt anders, aber mit der Zeit zeigt sich über einen längeren Zeitraum, wenn man so an den einzelnen Mosaiksteinen arbeitet, dass sich das Mosaik, das große Bild einfach über die Zeit ergibt. Und ich denke auch so, ja, eine Person ist wie, auch wie wir sind, ist wie ein Mosaik. Es besteht aus einem Bouquet an verschiedenen Anteilen. Mhm. Und die sind auch alle miteinander verflochten. So wie jetzt hier in der Klientin sich zeigt, diese verschiedenen Themen, die fügen sich zusammen zu einem größeren Bild.
Ist das so, Bernie, würdest du auch mit dieser Metapher arbeiten? Es gibt Gestalt als auch Therapeutin.
Ja, finde ich eigentlich sehr nachvollziehbar. Und ich erlebe das oft in der Praxis, dass Klientinnen kommen und dann erwarten, dass man so ein Thema nach dem anderen so stringent abarbeitet. Und das ist halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, ob es nur in der Gestalttherapie nicht so gemacht wird oder vielleicht auch irgendwie so ein bisschen irgendwie gegen unsere Philosophie arbeitet. Aber ja, also ich meine, ich sage mir manchmal, ich bin ja keine Zahnärztin, die dann so den linken Backenzahn und dann den rechten Backenzahn und so behandelt, sondern oftmals weiß ich selber noch gar nicht, wie was zusammenhängt und dann müssen wir mal das eine Thema so ein bisschen bearbeiten und dann schauen wir mal ganz woanders hin und am Ende kommen wir dann drauf, hoppla, wir haben urviel miteinander zu tun, weil auch jetzt bei deiner Klientin zum Beispiel ist es ja, wenn man biografisch drauf schaut, ist es ja total logisch, wo sie diese ganzen Kontrollthemen her hat, ja, und die Ängste vielleicht auch her hat. Also das ist mir ja am Anfang nicht bewusst und den Leuten, die in Therapie kommen, auch nicht unbedingt. Also die haben sich ja oft nicht so viele Gedanken drum gemacht, ja, und sagen dann so, okay, also weil meine Mutter immer das und das mit mir gemacht hat, habe ich im Hier und Jetzt dieses und jenes Problem, ja, sondern das ist ja was, was sich dann erst irgendwie so rauskristallisiert und da finde ich dieses Bild von Mosaik eigentlich sehr treffend. Ja. Mhm. Wie ist bei dir?
Was ist bei mir? Also in Neibes kann ich dafür wirklich arbeiten. Wir sind ja so Zielfetischistinnen. Wir haben am Anfang mit den Klienten schon so etwas mit Therapieziel. Und wir müssen auch nicht sehr konkret sein. Wir dürfen auch abstrakt sein. Ja, aber, was heißt ich? Mehr Lebensqualität oder wieder mehr Lebensfreude oder was auch immer das im Fall dieser Klientin hätte sein können. Wir legen das einfach miteinander fest. Ne? So.
Yeah.
Dann schauen wir uns, dass wir dorthin annähern. Und Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das wäre so meine Metapher.
Yeah.
Wir arbeiten uns auch nicht wie die Zahnärztinnen von Zahn zu Zahn, sondern das ist dann eher so ein Meandern, ne? So ein Driften miteinander. Und schauen wir uns. Und manchmal führen die Wege dann ganz woanders hin, dann gleicht man nochmal das Therapieziel ab und so. Und man darf viele Umwege einplanen, das macht überhaupt nichts. Das wäre eher so meine Metapher.
Ja, also Therapieziele formuliere ich auch sehr, sehr gerne, weil manchmal auch Menschen in meine Praxis kommen und sagen, ja, ich habe schon Therapie gemacht, aber es hat nichts geholfen. Und ich habe so die Hypothese, dass es oft gar nicht stimmt, dass es nicht geholfen hat, sondern dass es einfach nur keine Kriterien gegeben hat, das vielleicht auch zu evaluieren, hat es was gebracht oder nicht, weil so wie du sagst, wie messe ich denn mehr Lebensfreude? Also das ist ja so, das ist ja jetzt nicht so leicht messbar. Ich meine, klar, wenn ich jetzt eine Bulimie habe und nicht mehr mich dauernd erbrechen muss nach dem Essen, dann ist es ein bisschen messbarer, aber die Menschen haben ja oft viel, wie soll ich sagen, detailliertere Themen auch, oder also das geht ja viel mehr in was ganz Kleinschichtiges rein, was man halt dann oft schlecht evaluieren kann, wenn man es nicht irgendwann mal festgesetzt hat, okay, das ist mein Ziel und die Punkte würde ich einfach gerne erreichen oder die und die Punkte würde ich mir gerne anschauen.
Das ist ein guter Punkt, Florian. Woran hat denn die Klientin oder woran hast du oder woran habt ihr denn gemerkt, dass sie sich langsam dem Ende der Therapie nähert? Also offensichtlich irgendwelche bewussten oder unbewussten oder ausgemachten oder nie verhandelten Ziele erreicht wurden.
Woran haben wir es gemerkt? Also ich möchte es vielleicht so beschreiben. Also auch gerade jetzt anschließend an die Frage, die wir diskutiert haben, wie verläuft ein Prozess. Ich schaue mit einem philosophisch-phänomenologischen Blick darauf. Und ich bin ein bisschen am Überlegen, wie ordne ich es. Das Schöne oder wirklich Spannende sagen an der Psychotherapie ist es ja so das Neue in der Psychotherapie. Also philosophisch würde ich es beschreiben als Sinnereignisse, das ist das Entstehen neuer Bedeutung. Und das ist nicht nur einfach irgendwas Abstraktes oder Kognitives, sondern als Phänomenologe mit ein bisschen Waldenfels im Hintergrund würde ich sagen, so dieses Neue ist eine Form der Subjektkonstitution. Wie wir als Person sind, welche Art von Subjekt wir sind. Soll heißen, ich habe einmal eine Klientin begleitet, die ist mit einer Alkoholerkrankung gekommen, so Alkoholexzessen. Die hatte ein sehr dependentes Verhalten, hatte einen Partner, mit dem sie 20 Jahre lang zusammen war, der auch immer wieder beispielsweise also Prostituierte mit nach Hause gebracht hat und sehr kränkend war. Und die Therapie, Veränderung der Therapie lag darin, dass sie sich emanzipiert hat und aus einem eher dependenten Verhaltensmuster rausgekommen ist und mit dem Begriff der Selbstfürsorge sich dann getraut hat, sich von ihm zu trennen, zu emanzipieren und ein etwas selbstbestimmteres Leben zu führen. Ihre eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen, war dann für sie jetzt eben nicht das etwas Egoistisches, sondern es war ein Akt der Selbstfürsorge. Philosophisch würde ich beschreiben, sie ist zu einer anderen Person geworden, ein anderes Subjekt. Von einem eher Dependenten zu einem eher autonomeren, selbstfürsorglichen, selbstbestimmten. Und ich denke, das ist quasi das Neue in der Psychotherapie, so dass die Klienten, Klientinnen, die kommen, oder auch jetzt die Klientin, die ich als Fall mitgebracht habe, sich als die Person, die sie sind, verändern und in einer anderen Weise Subjekt werden. Und das hat sich auch bei dieser Klientin gezeigt. Ich muss jetzt noch überlegen,
jetzt musst du uns noch erzählen, wie sie es gezeigt hat.
Wie sie es gezeigt hat.
Dann hören wir auf, nervig zu sein.
Ja, ich habe eigentlich ja den Therapieprozess mitgebracht. Ich werde eigentlich zur letzten Phase springen, dort wo dann nämlich so die Fortschritte sichtbar geworden sind. Wie hat sich es gezeigt? An einer Zeichnung. Die Frage, an der ich mit ihr immer wieder gearbeitet habe, war, wie sieht so ein Leben ohne Ängste aus, wie würde ihr Leben ausschauen, wenn sie keine Ängste mehr hat? Und wir haben immer wieder daran gearbeitet, bis sie es mal beschrieben hat und das gezeichnet hat. Und diese Zeichnung hatte sie zu Hause, so wie sie es mir rückgemeldet hat, immer wieder angeschaut. Das heißt, es ist zu einer Fantasie geworden, die dann gesickert ist, die sich sedimentiert hat, die Teil ihres neuen Streben, ihres neuen existenziellen Begehrens geworden ist und ihr eine andere Idee vermittelt hat oder eine andere Idee hat wachsen lassen, wie sie ihr Leben gestalten möchte. Ein weiterer Punkt, wo sich gezeigt hat, dass sie sich als Person verändert hat, war das Selbstverhältnis. Und zwar, indem sie gesagt hat, ich möchte mit mir selbst befreundet sein. Ein weiterer Punkt, worin sich eine Veränderung ihres Subjektseins gezeigt hat, war, dass sich die Beziehung zu ihren Eltern geändert hat, dass sie sich widersetzt hat, dass sie mehr auf Distanz zu ihren Eltern gegangen ist und versucht hat, so ein bisschen mehr heimlichen Raum für ihr eigenes Leben zu haben. Wenn sie schon nicht anerkannt wird, so zumindest doch, dass sie den Raum hat, ihr eigenes zu leben. Und die größte Änderung hat sich dann gezeigt, indem sie sich von ihrem Partner getrennt hat. Ein Partner, mit dem sie 8 Jahre zusammen war und wo sie gesagt hat, der war wichtig für sie, der hat sie gekannt und hat auch immer wieder geholfen, ihre Ängste zu beruhigen. Die Klientin hat dann gesagt, so gegen Ende der Therapie, ich möchte mit meinen Ängsten jetzt eigenständig zurechtkommen. Sie hat sich dann in einen anderen Mann verliebt, in einen Arbeitskollegen, mit dem sie so nach und nach zusammengekommen ist und sie hat gesagt, da fühle ich mich lebendig. Die letzte Beziehung, in der sie über viele Jahre war, die hat Sicherheit gegeben und in dieser neuen Beziehung hat sie auf einmal so etwas Neues, eine Lebenslust gerochen. So, da ist eine Lebendigkeit, die kenne ich nicht, die will ich haben. Und das war das Bemerkenswerte, das muss man sich vorstellen. Das ist eine Person, die am Anfang der Therapie große Schwierigkeiten hatte, sich auf Veränderungen einzulassen, wo es auch viel um Macht und Kontrolle gegangen ist. Und Änderung hat auch bedeutet, so, da kommt mir was, da bin ich mit etwas Fremdem konfrontiert, was ich noch nicht kenne. Und diese Person hatte den Mut zu springen und sich auf etwas einzulassen, eine andere Art von Beziehung, dieser Geruch der Lebendigkeit, auf eine Erfahrung, die sie noch nicht kennt und die das einfach erkunden wollte. Und da würde ich sagen, daran hat sich eben gezeigt, dass sie sich als Person verändert hat.
Das wär nichts, was man als Therapeutin festlegen kann am Anfang, gell?
Nein, absolut nicht. Absolut
schön, nicht. Schön. Ah, und ich habe während du gesprochen und gedacht, das hätte ich gern als Waffe, den Geruch der Lippen. Das ist sehr schön. Ich will gerne ab und zu in die Ohren tupfen, an Tagen, wo es einem nicht so gut geht. Sehr schön, Florian.
Darf ich noch ein paar Kleinigkeiten noch ergänzen, einfach auch zu zeigen, noch so was mit der Therapie passiert ist, dieses Sinnereignis, wie sie zu einer anderen Person geworden ist. Und zwar, ich schaue jetzt so auf die Abschlussreflexion, das mache ich üblicherweise immer mit meinen Klientinnen, sofern sie bereit dazu sind, so mal den Therapieweg zurückzuschauen. Und sie hat das dann, also das, was ich jetzt bringe, sind so ihre eigenen Beschreibungen. Da hat sie eben gesagt, dass sie sich mit der Therapie verändert hat. Sie hat mit einem so Nein zum Leben angefangen und mit einem entschlossenen Ja zum Leben geht sie aus der Therapie. Sie hat gesagt, dass sie ihre Freiheit spürt, dass sie ihre Macht spürt, anhand ihres Anspruches, ihre Ängste selbst regulieren zu wollen. Für sie war besonders auch hilfreich, und das hat sie selber erwähnt, meine Haltung gegenüber dem Cannabiskonsum. Sie hat gesagt, sie hat hier die Freiheit bekommen, nicht gestehen zu müssen. Sie hat selber gesagt, ich hätte mir auch einfach einen Job nehmen können und entweder nur meine Miete zahlen und ständig kiffen, hätte ich auch machen können. Diese Freiheit hatte sie. Und sie hat gesagt, aber aus dem heraus war es dann eben möglich zu sagen, nein, ich gestalte jetzt mein Leben so, wie ich es will. Und sie hat auch gesagt, ich möchte es kurz einbetten, ich glaube, es ist auch ein relevanter Diskussionspunkt. Ihre Formulierung war, dass sie in der Therapie bei mir auch mehr Freiheit bekommen hat als in der Therapie davor. Das möchte ich jetzt bitte auch nicht irgendwie vereinfachen als eine Wertung, welche besser oder schlechter ist. Ich würde das kontextuell sehen. Ich habe eine Kollegin, die ich sehr schätze, die ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit einem Schwerpunkt auf Essstörungen. Die sagt, VT ist das Mittel der Wahl, wenn es um akute Essstörungen geht. Und das möchte ich auch wertschätzen. Und ich würde sagen, das, was sie bei mir oder was wir in der Therapie gemacht haben, und ich bringe ja selbst auch eine gewisse Haltung mit durch die Methode, die ich erlernt habe, durch die Gestalttherapie, diese auch existenzielle Haltung dazu oder ein bisschen Existenzialismus, den ich mitbringe, ist, denke ich, eine relevante Ergänzung. Es geht darin mir also nicht um ein besser oder schlechter zwischen den Psychotherapiemethoden, sondern ich würde einfach sagen, hier geht es um Arbeitsteilung und auch darum, wie sich verschiedene Therapiestile einander ergänzen, ergänzen. Und das ist aber auch hier, was ich sagen würde, was mir hier wichtig war, ich habe die Verantwortung fürs Kiffen habe ich bei ihr gelassen und hierin war aber auch für sie Freiheit spürbar. Und sie hat selber gesagt, wie sich in der Abschlussreflexion zeigt, das war für sie eine wichtige Erfahrung im therapeutischen Prozess.
Und ich würde das jetzt fast so deuten, wie dass die Verhaltenstherapie vielleicht so ein bisschen so eine Nachnährung aus der Kindheit war und das, was du mit ihr gemacht hast, mehr so Jugend, frühes Erwachsenenalter. Also auch so, okay, in welchem Entwicklungsstadium steht der jeweilige Mensch, der in die Therapie kommt und was braucht der Mensch dann auch, oder? Mhm. Also ab einem gewissen Zeitpunkt macht es auch in der Therapie keinen Sinn mehr, dauernd nur unterstützend zu sein und eben die Verantwortung so stark auch abzunehmen, weil das ist ja auch eine ganz starke Verantwortungsentlastung. Natürlich kann ich mich dann quasi nicht adäquat verhalten und dann trotzdem kiffen oder was auch immer tun, aber das ist ja so ein bisschen wie wenn man jetzt einen Dreijährigen daheim hat und schauen muss, okay, greift er jetzt nicht auf die heiße Herdplatte, aber mit 18 macht das keinen Sinn mehr, als Mutter hinterher zu dackeln und zu schauen, okay.
Ja, und ich meine, ich würde auch sagen, Verantwortung ist auch immer wieder eine Last und mühsam, aber Verantwortung erdet einen auch und gibt einem auch Freiheit und auch ein Gewicht. Also so, dass man sagt, man hat jede Spampernadeln, weil ich muss selber mit den Folgen zu tun. Und ich würde sagen, das ist eine produktive Seite, diese Erdung durch Verantwortung.
Ja, absolut.
Und also ich weiß auch noch, ich meine, ich kenne das ja aus, aber auch für mich in meiner Lehrtherapie eine wichtige Erfahrung, auch mal damit so konfrontiert zu sein, so von meiner Lehrtherapeutin, ich meine Propädeutikum bei einem Verhaltenstherapeut und dann im Fachspezifikum bei einer Gestalttherapeutin. Und dann, es war schon ein spürbarer Kontrast, so, und die hat mir so spürbar, dass die Verantwortung dann bei mir gelassen wird. Und das war schon ein markanter, auch für mich persönlich ein markanter, eine markante Erfahrung. Aber ich denke, und ich möchte das, wie gesagt, auch philosophisch einordnen, das ist auch wichtig für eine Subjektkonstitution, wer wir dann als Subjekt sind. Und das würde ich sagen,
oder
ist halt
zur Bildung.
Ja.
Ja. Weil wie werde ich ein Subjekt, wenn ich immer quasi ein Subjekt an mir dran habe? Weißt du, dass so quasi das Subjektsein übernimmt. So. Ja.
Bisschen. Das ist jetzt eine Frage, die könnte man riesig aufblasen. Wie wird man ein Subjekt?
Ja, wir werden das oft
machen. Ich fange jetzt einfach aufgrund der Zeit wieder ein, ihr Lieben. Florian, ist die Frage, die ist natürlich lang nicht auserzählt, aber hast du das Gefühl, man kann es jetzt mal hier stehen lassen?
Ja, also ich denke auch. Also das Wichtigste quasi habe ich eigentlich angebracht. Natürlich könnte man es dann noch ein bisschen weiter ausdifferenzieren, also wenn es um die therapeutischen Verfahren geht, um das existenzielle Begehren von Klientinnen, die Kooperation in der Psychotherapie, Essstörung etc. Aber das, würde ich sagen, überschreite den zeitlichen Rahmen und würde sagen, von meiner Seite, ich sage, das wäre so die Geschichte und auch so ein gewisser Blick und ein therapeutischer Ansatz, den ich einfach zeigen wollte.
Vielen Dank. Dann würde ich sagen,
kommen wir zu den Überraschungsfragen.
Gut, ich fange mal an, Florian. Würdest du selber jederzeit wieder in Therapie gehen, wenn es dir nicht so gut geht?
Ja, sofort.
Okay. Ja, jetzt bin ich ein bisschen am Struggeln, weil ich nämlich zwei Fragen habe, die mich interessieren würden. Ich nehme.
Machen wir heute vier, ist doch egal.
Wirklich? Okay, ja, passt. Gut, dann erstmal zur ersten Frage. Und zwar, was für Tipps hast du, wenn jemand sich heute entscheidet, eine Psychotherapieausbildung machen zu wollen, im Rahmen von den Umstrukturierungen in der Ausbildung? Ein bisschen eine komplexe Frage. Ich weiß auch nicht, inwiefern du da jetzt bewandert bist.
Eine Psychotherapieausbildung anzufangen, ist ja doch auch, ich meine, ein ziemliches Wagnis. Also ich meine, damit sind finanzielle Aspekte verbunden. Ja. Das hat das mit der Lebensführung zu tun. Man verändert sich als Person. Ist auch die Frage, wie bereit man ist, sich mit seinem eigenen Seelenleben auseinanderzusetzen, weil wir sind ja doch das Werkzeug, quasi, mit dem wir arbeiten. Oder wir sind Werkzeug und Handwerkerin in einer. Was würde ich denen empfehlen? Also wenn ihr es machen wollt, habt den Biss, Biss, das einfach durchzuziehen. Es ist eine lohnende, schöne, sinnstiftende Arbeit, es verlangt einiges. Aber einfach zu tun und die Rahmenbedingungen, ja, wer jetzt noch anfängt, die Übergangsfristen sind ohne die so lange und auch das neue Modell wird funktionieren. Also wir erleben ja gerade einen spannenden historischen Moment, der Rahmen ändert sich, aber ich bin davon überzeugt, dass das kriegen wir, das kriegen die Einrichtungen gut hin.
Okay, also hast du keine Sorgen, dass es da Übergangsprobleme gibt?
Nein, der Weg wird, der Weg zur Psychotherapeutin ist ein aufwendiger, ein Leidensweg, aber insgesamt ein, ich finde, man wird sehr belohnt. Das ist eine sehr schöne, sinnstiftende, wertvolle Arbeit.
Absolut.
Schön. Ja, das trifft sich mit meiner nächsten Überraschungsfrage. In aller Kürze, Florian, wie bewahrst du dir die Freude an diesem Beruf?
Wie bewahre ich es? Ich sehe, dass die Freude am Beruf nicht gefährdet. Es braucht eine bestimmte Haltung. Ich würde sagen, das Erste ist eine selbstfürsorgliche Haltung. Ich kann nur dann gut arbeiten, wenn ich darauf schaue, dass es mir gut geht. Und das Zweite ist, würde ich sagen, der Blick. Also das, was ich einfach an der Arbeit schön und sinnstiftend finde, ist, ich darf Menschen einfach sehr, sehr ehrlich sehen, ohne die Fassaden. Und ich nenne das Geheimnis der Verletzbarkeit. Verletzbarkeit ist nicht irgendwie was Abgründiges oder irgendwie Schlimmes, jetzt geht es um schwierige Themen, sondern das Schöne der psychotherapeutischen Arbeit ist es, Menschen nicht nur sehen zu dürfen, sondern sie auch in einer Entwicklung begleiten zu dürfen. Die Menschen, die kommen, die wollen was und an dieses intrinsische Streben, dieses Existenzielle, das sie begehren, das sie mitbringen, hänge ich mich quasi dran. Meine Aufgabe als Psychotherapeut ist es, das zu unterstützen, zu fördern, meine Klienten darin zu unterstützen, dorthin zu kommen, wo sie hinwollen. Und üblicherweise ist es, dass das Geheimnis der Verletzbarkeit, selbst wenn die schwierigen Themen spürbar werden in der Therapie, ist die Richtung doch eine, wo die Klientinnen zu der Person werden, die er, sie sein wollen. Und Menschen darin begleiten zu können, ist eine ungeheuer schöne Erfahrung. Und ich würde sagen, dieser Blick ist das, was mir auch einfach die Therapie einfach eine schöne Erfahrung sein lässt.
The gift that keeps on giving.
oder mir fällt meine beste Freundin ein, die hat das mal in Anlehnung an einen Schriftsteller formuliert, das ist ein qualitätsstiftender Blick. Und so auf die Psychotherapie zu schauen, stiftet einfach Wert. Und insofern dieses Erfahren einfach, es ist eine ästhetische Erfahrung, es ist eine schöne Erfahrung, es ist eine sinnstiftende Erfahrung. Und ich würde sagen, gepaart mit Selbstfürsorge, das ist das, was die Arbeit einfach schön macht und wo ich mir keine Sorgen habe, dass mir die Freude verloren geht, weil meine Erfahrung bisher ist, mit so einer Haltung ist das Arbeiten, wie gesagt, einfach ein schönes, ein wertvolles.
Sehr gut, das bringt mich zu meiner vierten Überraschungsfrage. Das ist jetzt wirklich einmal das erste Mal, oder? Ja, das erste Mal, dass wir vier Fragen haben. Und zwar, wie grenzt du dich ab, beziehungsweise was machst du, damit du halt die Themen, die du so mit deinen Klientinnen bearbeitest, nicht mit nach Hause nimmst?
Das ist mein Arbeitsmodus. Ich bin sehr gründlich im Dokumentieren. Sicherlich in einer unnötigen Weise müsste ich, glaube ich, nicht so sehr machen. Dafür habe ich eine recht gründliche Dokumentation. Aber das Niederschreiben ist für mich eine Art und Weise, quasi es sicher zu bergen. Dann kann ich es loslassen. Und auch, ich merke halt, ich habe mir schon eine gewisse Vergesslichkeit angeeignet. Und die dient mir auch als Selbstschutz. Also gründlich dokumentieren, vergesslich zu werden, das ist meine Form der Abgrenzung. Und wenn es zu viel wird, gehe ich natürlich in die Supervision.
Ja, okay. Ja, cool. Jeder hat da, finde ich, so seine, wie soll man das sagen?
Strategien, oder?
Ja, Strategien, also so seine Tricks und Kniffe irgendwie. Mhm. Und dann hat meine Kollegin erzählt, sie setzt sich jetzt mal in den Park ein paar Minuten.
Mhm, das ist...
Ja, bevor sie heimgeht. Mhm. Ja, cool. Ja.
Mhm.
Ich tue gerne Straßenbahn fahren.
Ich bleibe oft in der Praxis und schaue Leute in die Luft.
Ach, gut.
Ja. Aber es hilft voll.
Immer noch besser als kiffen. Vielen Dank, Florian, für deine Geschichte, auch für diesen, das haben wir sehr kostbar, das haben wir nicht oft hier gehabt, dass jemand auch so einen theoretischen und konzeptionellen Exkurs mitbringt. Merci vielmals.
Sehr gerne, danke. Danke für euer Interesse.
Ja, gerne. Und wir schleifen in die letzte Kurve, Bernie.
Absolut. Also wir sind kontaktierbar auf _der_couch heißen wir auf Instagram und auf Facebook. Und per Mail sind wir auch erreichbar auf _der_couch@yahoo.com. Und ja, wir freuen uns natürlich über Feedback und alles, was ihr uns schicken wollt. Und gleichzeitig, ja, es ist unsere vorletzte Folge.
Unsere vorletzte Folge, ja. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auch nach der letzten noch Feedback schicken können.
Natürlich aber, nicht.
Genau, wir stellen uns jetzt alle miteinander einfach mal drauf ein, dass es in die wirklich allerletzte Kurve geht, demnächst. Das macht uns aber nicht traurig, sondern wir freuen uns einfach auf die nächste Folge. Wünschen euch bis dahin alles Gute, macht es gut und wir hören uns noch einmal wieder
auf der Couch. Ciao! Ja.